Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: Entscheidungsmüde. Und heute begrüßen wir in unserem Podcast Dr. Johanna Dahm. Johanna Dahm ist prämierte Entscheidungsexpertin, Managementberaterin, Unternehmerin und promovierte Kultur- und Kommunikationswissenschaftlerin und Wirtschaftsphilosophin. 2015 gründete sie Dahm International Consulting, ein Managementberatungsunternehmen mit dem Fokus auf Entscheidungsprozesse in und um Unternehmen jeder Größe. Ihr Purpose ist es, Menschen und Organisationen zu mehr Entschlusskraft in der VUCA-Welt zu verhelfen. Hallo Johanna!
Hallo lieber André, ich grüße dich!
Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest?
Zurzeit bin ich viel mit meiner Hündin unterwegs. Du weißt, sie ist ein Jahr alt. Du hast sie ja selbst schon live gesehen auf der Bühne, als wir uns das letzte Mal in Frankfurt getroffen haben. Und jetzt ist sie gerade so reif, dass sie das freilaufen lernt und rapportieren und so weiter. Und es macht unglaublich Spaß, mit ihr auf der Wiese zu sein. Es ist gerade die beste Entscheidung, bei diesem herrlichen Sommerwetter draußen zu sein und mit ihr zu spielen und rumzutollen. Außerdem schlafen wir beide dann besser, also sowohl sie als auch ich. Also insofern, damit erwischst du mich, wenn ich gerade nicht arbeite.
Eine ganz klare Entscheidung für die Natur, ja, und für Tiere. Ja.
Ja? Ja.
Sehr schön. Was meinst du, warum brauchen wir denn mehr Klarheit in unserem Leben und bei unseren Entscheidungen?
Ja, Klarheit ist ja so eine Sache. Wir merken ja immer, dass es schief geht, wenn es nicht klar ist. Ja? Also du und ich, wir kennen das noch aus großen Konferenzen. Da sitzen dann 50 Leute im Raum und sollen über eine unternehmensinterne Entscheidung uns irgendwie was Profundes einfallen lassen. Da ist man dann irgendwie in CC eingeladen worden zu einem Thema, wovon man nicht wirklich eine Ahnung hat und hat sich vielleicht eingelesen oder auch nicht, wenn man gerade Zeit hatte oder dementsprechend auch nicht. Klar ist es nicht, warum man in diesem Meeting sitzt, und dann sind wir auch schon bei dem Punkt, was soll ich denn hier eigentlich, was machen wir denn hier eigentlich? Und so geht es vielen Menschen, wie lange reden wir jetzt schon über dieses Thema, zu viele Meetings, zu wenig Effizienz und Ertrag. Von Leistungen wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Wenn Rollen unklar sind, wenn Situationen, Dringlichkeiten, Konsequenzen, die Kommunikation, die Reichweite, all diese Dinge nicht klar sind, dann wird natürlich nicht entschieden, weil keiner weiß, was soll ich da, was ist meine Verantwortung, dann ist es mit Entscheidungen nicht weit her.
Ja. Mhm. Aber fängt das nicht auch schon so an, du sagst gerade ein Meeting, ja, dass sich zu wenige einfach vorbereiten. Ja, eine bekannte WDR-Moderatorin hat mir mal gesagt, wir sollten das doch besser Konferenz nennen, weil lateinisch heißt es zusammentragen. Ja, und das wäre doch vielleicht ein Aspekt, dass man wirklich auch dann etwas zusammenträgt und nicht einfach sich da hinsetzt, Tasse Kaffee, Tasse Tee nimmt und diese Runde einfach abhält. Was meinst du?
Ja, schön, ne? Zusammentragen. Ist es denn die Aufgabe und ist die Aufgabe denn klar? Ist die delegiert, die Aufgabe? Ist die kommuniziert worden vorher? Finde ich schon ganz spannend. Also wenn das beim WDR, wo ich übrigens auch eine langjährige Mitarbeiterin aus meinem Studentenkreis habe, wenn diese Aufgabe klar ist, wunderbar. Ja, aber wenn ich Meeting-Einladungen bekommen habe, oft dann stand da nichts drin, außer eingeladen und Anwesenheitspflicht oder also ist obsolet oder ist es mandatory. Und da stand dann nicht mehr viel drin mit, was ist meine Aufgabe. Ist es dann Holschuld oder Bringschuld? Ja, ist es dann wieder meine Aufgabe, mir überhaupt mal meine Aufgabe abzuholen? Und meistens wusste dann mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte gar nicht. Hat gesagt, geh einfach mal hin. Ja, ist es dann Konferenz? Ist es Meeting? Ist es Beisitz? Was ist es denn eigentlich? Hinterher geht man dann raus, ist reichlich unbefriedigt, weil die Arbeit auf dem Schreibtisch ist ja nicht getan. Ja, also da sind wir schon fast bei einer Lösung in dem Moment, wo ich eingeladen bin zu einem Meeting, wenn da ganz klar steht, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe, wie muss ich mich vorbereiten und was ist das erwartete Outcome, ja, also mein Beitrag. Wunderbar, ich glaube, damit wären viele Leute sehr viel zufriedener.
Ja, also das heißt, wir könnten so ein bisschen an diese Effektivitäts-Produktivitätsschrauben im Endeffekt drehen, was, glaube ich, in Deutschland auch dringend notwendig ist irgendwo, ne?
Auf jeden Fall, denn Meetings und Konferenzen wie wir es auch immer denn nennen, werden ja oft als Informationsinstrument missbraucht. Kannst ja gleich ein Townhall-Meeting draus machen, wenn du alle einlädst und kannst dann irgendwie Informationen, Templates, irgendwelche Präsentationen abnudeln. Das ist der Stand der Dinge, wollte ich euch einfach nur mal informieren. Dann stehen alle Leute da und sagen, ach ja, die Produkte haben wir auf dem Markt, ach so, die haben wir schon nicht mehr. Ach, das ist unsere Einnahmen, das sind die Ausgaben. Komisch, die Einnahmen, die habe ich aber noch anders im Kopf. Was? Das ist das Outcome, das Wachstum in meinem Shop? Na, da habe ich aber andere Zahlen. Alles übrigens schon erlebt, ja. Und ja. Da ist so die Frage für mich wirklich, was ist so Basiskommunikation? Was ist wirklich effizienzsteigernd? Was ist auch kulturfördernd an dem Punkt, damit auch Entscheidungen getroffen werden und der Einzelne sich verantwortlich fühlt, auch wieder Entscheidungen in die Hand zu nehmen, umzusetzen, mitzutragen?
Ja, ich möchte dich mal eben kurz zitieren. Entscheiden ist Handeln trotz Zweifel und Angst. Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
Hast du mich gut gelesen? Da hast du ja schon in mein neues Buch reingeschaut. Danke.
Ja, ja,
da bin ich sehr geehrt. Ja.
Da
Entscheiden ist Handel trotz Zweifel und Angst. Wie komme ich da drauf? Wir haben ja gar nicht so sehr Angst vor der Entscheidung selbst, ja, sondern was uns ja fuchst, sind im Grunde zwei Dinge. Jede Entscheidung hat logischerweise eine Konsequenz. Ja, also wenn ich heute einkaufen gehe und kaufe halt Pizza oder Pasta oder Kartoffeln, gibt es notwendigerweise am Abendbrottisch Pizza, Pasta oder Kartoffeln. Dann kann es aber sein, dass diejenigen, die mit mir gemeinsam essen, das eine, das andere oder das nochmal andere nicht so mögen oder sich was anderes gewünscht hätten. Dann wird es schon schwierig. Ja, also nehme ich lieber alles drei, dann habe ich im Zweifel keine falsche Entscheidung getroffen. Und dieses triviale Beispiel zeigt uns ja, wir hätten eigentlich vorher Fragen, also eine Konferenz oder ein Meeting einberufen müssen, ja, wir haben Angst davor, dass wir irgendjemanden vom Kopf stoßen, nicht gefragt haben, uns bei jemandem unbeliebt machen und so weiter, ja, also es sind so viele Dinge, die nach der Entscheidung kommen an Konsequenzen und davor haben wir eigentlich Angst, was damit einhergeht, wir müssen ja irgendwann mal kommunizieren, was wir da entschieden haben. Also ich war heute im Supermarkt und ich habe Pasta mitgebracht. Da sehe ich im Zweifel bei meinen Kindern lange Gesichter, die sich lieber Pizza gewünscht hätten. Und mein Mann oder meine Frau sagt, naja, also ich wollte jetzt eigentlich meine Kohlenhydrat-Diät machen. Ja, also das sind so diese Dinge, auch Kommunikation trifft nicht unbedingt dann auf nur einhelliges Ja-Wort. Ne? Und genau die beiden Dinge sind es, die uns bei Entscheidungen eigentlich stören. Wenn es keine Konsequenz hätte, wäre es easy.
Du sprichst ja in deinem Buch, gerade hast du es angesprochen, das heißt übrigens ja 7 Pfade zur guten Entscheidung. Ne? Sprichst du davon, dass wir die Entscheidungsangst überwinden können? Wie kann denn der designierte Entscheider, ich sage jetzt speziell designiert, ein bisschen abgewandelt, um dies zu erreichen?
Ja, also danke, dass du das fragst, weil es sind tatsächlich Ängste und die Ängste lähmen. Und du hast ja gerade eben schon gesagt, in Deutschland wäre es ja gut, wenn wir aus dieser Lähmung, aus dieser Entscheidungsmüdigkeit, wie auch immer die dann aussieht, auch mal herauskämen. Erfordert allerdings, dass wir uns überhaupt mal überlegen, wovor die Leute eigentlich Angst haben. Ist es tatsächlich dieses so, ich will mich gar nicht damit beschäftigen oder ich habe keine Lust dazu und wenn ja, warum? Wissen wir übrigens alles, ist alles auch erforscht. Ja, also Ernst und Young, die Unternehmensberatung, Managementberatung und hat da einen Report drüber erfasst, übrigens ganz brandaktuell, 2023, 2024. Die wissen mit breiter Mehrheit, wovor Führungskräfte und auch Mitarbeitende denn so Angst haben. Ja, und das ist und das wird jetzt alle wieder schocken, die so da drauf brennen, dass man sich doch mit dem Unternehmen identifizieren müsste und mit dem Outcome und so weiter. Das sind ganz simple Dinge. Man hat Angst vor Karriereverlust, vor Jobverlust, vielleicht auch vor den Skandalen, dass man an den Pranger gehängt werden könnte, gehängt oder gehangen. Also, dass man an den Pranger gestellt werden könnte, so muss ich sagen. Ja, und dass man dann halt auch im Team halt eine Demotivation hat. Ja, also wenn ich als Führungskraft was falsch entschieden habe, dass dann meine Leute auf mich zeigen und sagen, naja, Chef, hast du Bock Mist gemacht? Ja, also da müssen wir dir jetzt auch nicht mehr so zuhören, müssen wir auch nicht mehr so tanzen, wie du es gerne für richtig halten würdest. Davor haben die Leute Angst. Es ist gar nicht so sehr dieses, das Unternehmen steht jetzt nicht mehr in der Pole Position, wir haben das Produkt nicht gelauncht und der Wettbewerber ist weiter. Das sind nicht die Dinge, womit sie sich identifizieren. Die persönlichen Needs stehen vorne dran. Ja. So, und das wäre halt mal schön, denn wir sind ja nach wie vor in so einem Unternehmen wie in so einer französischen Revolution, ne? Nach oben buckeln und nach unten treten. Ja, also Chefetage, Top-Management hat vielleicht noch Angst wegen Profit and Loss, Beteiligung, dass das Unternehmen nicht so performt. Nach unten wird aber weitergegeben. Ne? André, du, ich sag's dir, wenn du nicht mitziehst, ja, dann bist du aber nächstes Jahr nicht mehr auf der Payroll. Und schon wird's persönlich. Die Leute haben Angst vor persönlichen Verlusten.
Ja, und das führt natürlich zu weiteren Fehlern und sehr wahrscheinlich keinen Entscheidungen.
Richtig. Ja, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Was verständlich ist, was menschlich ist. Ne? Das ist dann so dieses Freeze, ja, also ich werde zu einer Handlung irgendwie motiviert, vielleicht durch mehr Geld, höhere Positionen, mehr Sichtbarkeit im Unternehmen. Also im Grunde heißt das ja nur noch mehr Aufgaben, noch mehr Stress, ja, noch weniger Zeit mit meiner Familie, noch weniger Work-Life-Balance, ist uns beiden ja völlig klar. Wir haben ja das Ganze auch lange genug mitgemacht, ja. Also die Karotte hat eine ganz große Schattenseite, ne? Nämlich noch mehr Druck und dementsprechend noch mehr Stress, noch mehr Schlaflosigkeit, vielleicht für den einen oder anderen noch mehr Alkoholkonsum, noch mehr Aufputschmittel und so weiter, will ich mir das tatsächlich antun? Und wie lang halte ich das auch noch aus?
Und wie komme ich denn, ich empfinde das so als Starre, ja, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Ja. Aber wie könnte denn ein Pfad aussehen, dass ich aus dieser Starre wieder rauskomme?
Ja, also zunächst muss ich überhaupt mal begreifen, wer überhaupt in meinem Team was für ein Entscheidungstyp ist. Weil meistens werden ja Entscheidungen nur gefordert. Ja, und zwar möglichst unisono, univoce. Ja, alle auf eine Art und Weise, top-down, wird jetzt entschieden. Musst du machen, musst du schnell machen und so weiter. Jetzt ist es aber so, das kennst du aus deiner Familie, das kennst du von deinen Freunden, nicht jeder entscheidet auf die gleiche Weise. Ja, da sind die Leute, die brauchen vielleicht einen Anreiz, andere Leute brauchen wieder Informationen, die Nächsten, die machen das von äußeren Zeichen ab, die anderen machen das vielleicht von Gefühl oder Erfahrungen abhängig. Ich muss mir zunächst mal klar werden darüber, ich als Vorgesetzter, was habe ich in meinem Team, ich als Führungskraft, was bin ich für ein Entscheidungstyp, in unserem Team, was sind da für verschiedene Entscheidungstypen. Und das empfehle ich wirklich jedem, das kann man ganz klar und einfach auch herausfinden. Wir haben da ein Assessment, das ist ganz gratis, ist wissenschaftlich erprobt, was für ein Entscheidungstyp bin ich eigentlich. Ja? Also bin ich so der Pionier, ich habe was im Kopf und dann mache ich das, egal was kommt, wie so eine Dampfwalze, bin ich eher so ein Sturmtruppler, ja, also eher so jemand, der sagt, okay, wenn ich es mal kapiert habe, ja, und auch weiß, was es bedeutet, dann gehe ich dafür. Bin ich eher so ein Gesetzeshüter, der sagt, naja, also bei mir müssen die Policies stimmen, ja, ich muss schon wissen, wofür und weswegen und wenn alles im Rahmen der Autobahn läuft und nur links überholt wird, dann okay. Ja, oder gibt es halt diejenigen, die auch sagen, naja, also ich möchte schon mit jedem gesprochen haben, ich möchte, dass alle auf der Autobahn fahren, ich möchte, dass alle mit im Boot sitzen und so weiter. Also die eher so integratorisch unterwegs sind, ja, die auch alle mitnehmen wollen bei der Entscheidung, die lieber nochmal einen Kreis, eine Kurve drehen, ja, damit auch keiner vergessen wird. Ja, so gibt es eben 4 verschiedene Entscheidungstypen. Und wenn ich weiß, die sind ja alle bei mir im Team, die sind alle bei mir im Unternehmen, dann kann ich die auch dementsprechend einsetzen. Ja? Also einer kommuniziert die Vision, der andere haut die Leitplanken in die Autobahn, der Nächste sorgt dafür, dass alle auf der Autobahn sind und der Nächste, der treibt die dann alle voran. Dann kann ich davon ausgehen, eine Entscheidung wird gut umgesetzt, gut kommuniziert, effizient gestaltet und der Change wird durchgezogen. Dann machen wir das. Wir gehen aber fehl in der Annahme, einmal entschieden, go for it und die Sache ist getan. Übrigens läuft deswegen Change Management auch nie gut. Ja? Weil wir immer denken, alle sind gleich.
Jetzt hast du ja 7 Pfade zur guten Entscheidung in deinem Buch erwähnt, ne?
Ja.
Gibt es noch ein weiteres Buch oder gibt es vielleicht auch einen 8. Pfad dazu?
Ja, danke, dass du fragst. Also du spürst schon heraus, also wenn ich nicht gerade mit meinem Hund unterwegs bin, dann lebe ich ja sehr yogisch, ja. Und in der Bhagavad Gita gibt es ja die 8 Pfade zur Erleuchtung, genau. Und so gibt es auch das Samadhi-Yoga, gibt es also den achtfachen Pfad, ja. Und ja, der achtfache Pfad ist tatsächlich der, dass man, das ist im Buch so ein bisschen versteckt, mit LinkedIn habe ich jetzt einen Videokurs umgesetzt, kommt also auch bald, ist dieses tatsächlich mit Fehlentscheidungen gut umgehen. Ja, also dass man wirklich versteht, denn davor haben die Leute ja die meiste Angst. Was ist, wenn es schief läuft? Was ist, wenn es die falsche Entscheidung war? Das falsche Studium, der falsche Job, der falsche Mann, die falsche, was weiß ich, die falsche Bluse zum Vorstellungsgespräch. Also 1000 Sachen und die Leute sagen deswegen lieber gar nicht erst machen. Also lieber gar nicht erst zum Date gehen, lieber gar nicht zum Vorstellungsgespräch gehen, lieber, ja, also Vermeidungsstrategien aus Angst, wenn sie was machen, dass sie es falsch machen. Na? Und da ganz klar zu sagen, den Umgang mit Entscheidungen, die vielleicht im Nachhinein nicht so glücklich gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hättest. Das ist im Samadhi-Yoga, würde man sagen, die göttliche Schau. Ja? Du bist nun mal nicht Gott, du kannst nicht in die Zukunft sehen und deswegen in der Gegenwart jetzt schon alles richtig machen. Denn die Hybris des Menschen ist ja, wir stellen kurz alles auf die Stopptaste, entscheiden jetzt und meinen damit in der Zukunft alles in der Richtigkeit gemacht zu haben. Ja, und aus der Zukunft zurückzugucken und zu sagen, okay, dann entscheide ich jetzt und in der Zukunft geht dann alles gut. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Mhm. Also da wirklich dieser 8. Pfad zu sagen, geh mit Entscheidungen, die du rückwirkend anders machen würdest, wirklich als Lern, als Experiment um, indem du wirklich sagst, streiche das Wort Fehler. Und das muss natürlich von Unternehmen vorgelebt werden. In meinem Buch mache ich da auch Vorschläge und es wird so sein, dass über die künstliche Intelligenz das auch kommt, weil die künstliche Intelligenz kennt nicht mehr im Grunde besser oder schlechter oder falsch, sondern sie kennt nur noch auf einer Skala von 1 bis 10. Das war ganz gut, das machen wir jetzt nochmal so lange, bis es sehr gut ist. Und der Mensch wird sich daran gewöhnen müssen, Dinge immer und immer wieder zu machen. Ja, und das wird spannend sein, weil wir machen es ja meistens einmal, dann hat es nicht geklappt, dann machen wir es nie mehr. Ja, also Teufel scheut das Weihwasser. Ja, aber in Zukunft werden wir uns daran gewöhnen, dass wir einfach sagen, okay, es war ein Versuch, der war schon nicht schlecht, jetzt machen wir es nochmal, wird es besser und dann wird es noch besser und noch besser und noch besser. Und da werden wir an das Thema Experiment statt Fehlentscheidung herangeführt. Sein Lernprozess wird manchen ein bisschen wehtun, vor allen Dingen den Perfektionisten und denen, die gewohnt sind, dass alles aufs erste Mal gleich ganz gut klappt. Aber hier werden wir einfach in diese Spiral Dynamics gehen, das kennst du, mit Umfeldfaktoren und auch den eigenen Bias umzugehen, die Dinge einfach mit der Zeit besser zu machen, zu lernen, anders zu machen, neu zu machen.
Also die 8 Pfade. Sehr interessant. Ich kenne das auch vom Chinesen, also die 8 Schätze, die ich ja immer noch suche.
Genau.
Ja, aber ja, das ist doch wichtig, dass wir aus den Fehlern lernen, immer wieder auch animiert werden. Das bekommen wir in der Schule leider nicht beigebracht. Da sollen wir das immer vermeiden, die Fehler, leider. Ja. So sind wir erzogen worden. Und das vom Grundprinzip dann auch hinzubekommen, ist natürlich schwierig. Es bedarf der Übung. Ja, es bedarf auf jeden Fall der Übung, da ich sage, ich mache ein Experiment daraus. Ja, vielleicht kann man es so sehen. Und das so, der Weg ist das Ziel als solches dann auch. Ja, und man muss immer wieder neu schauen, wie passt das an. Das wissen wir als Selbstständige, als Unternehmer natürlich auch, dass wir immer wieder nach neuen Lösungen suchen müssen. Ja, oder können. Ja, und nicht immer nur vor den Problemen eben halt uns scheuen, sondern immer wieder nach neuen Möglichkeiten. Und dafür sind solche Podcasts natürlich auch ideal, solche Bücher auch, dass wir Impulse von außen bekommen. Ja, ja. Weil die bekommen wir nicht von innen heraus, sondern die bekommen wir immer nur von außen. Und, oh, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja. Das ist wieder eine ganz klare Entscheidung.
Dann. Ja, ja, schön, wie du es auch gesagt hast, auch dass die Freude dabei nicht verloren geht, denn der Mensch ist ja eigentlich ein experimentierfreudiges Wesen, ja, sonst hätte er ja nicht überlebt. Ja, also einfach, ne, zu jagen, irgendwie ein Werkzeug herzustellen und so weiter, das ist ja aus dem Experiment alles heraus entstanden. Wenn da jetzt immer ein Vorgesetzter gestanden hätte und gesagt hätte, du, wenn aber der erste Versuch schief geht, ja, ich habe jetzt etwas in dich investiert, wenn du dieses Geld oder diese Währung, dieses Material jetzt aber in den Sand setzt, pass bloß auf, Freundchen, ja, dann wären wir nie so weit gekommen. Ne? Und das ist auch das, was wir gerade merken, gerade in Deutschland, dass wir keine gute Spielexperimentierkultur haben. Ja, also die Leute haben einfach Angst. Wohingegen sie ja trotzdem spielen. Also wir merken, dass sie in Wetten investieren, Sportwetten investieren. Ja, also sie haben Lust, sich auszuprobieren. Sie haben Lust auch, selbst wenn sie verlieren können, irgendwas auszuprobieren, zu zocken. Ja, und da mein großer Appell eben auch an Firmen. Leute, lasst die Leute spielen, lasst sie ausprobieren. Gibt ihnen Zeit, ja, so wie es amerikanische Firmen machen, aber auch schon Niederlassungen in Österreich oder in der Schweiz, die geben denen 10-20% der Zeit, um Lektüre zu lesen, zu spielen. Ich weiß, LinkedIn zum Beispiel, ja, ein Kooperationspartner von mir, da können die Leute sich auf Budget, können die sich Spiele und Bücher bestellen. Das Einzige, was verlangt wird, ist, erzähle, wie es war. Ja, also noch nicht mal, was du daraus gelernt hast oder wie du deine Leistung gesteigert hast, sondern erzähle, wie es war. Ja, what can we learn from that? Das ist alles. Und ich glaube, das müssen wir hier auch. Ja, dass wir einfach sagen, weg von diesem Outcome-Gedanken, dass immer was bei rauskommen muss, möglichst noch was uns gleich nach vorne bringen muss, sondern erstmal, was können wir davon lernen? Was können wir auch von der Konkurrenz lernen? Was können wir von anderen lernen? Was können wir von den Kindern auf dem Spielplatz lernen? Warum nehmen die das eine Gerät mehr als das andere? Was macht da Spaß? Was macht Spaß, wenn es quietscht, die Schaukel? Warum macht die vielleicht mehr Spaß als eine andere, die so reibungslos geht? Also einfach nochmal zu sagen, wo ist der Reiz an Dingen? Wir lieben Reize, ja? Und da auch einfach zu sagen, was ist denn reizvoll daran, in die Firma A zu gehen und nicht in die Firma B, außer jetzt Geld, okay? Aber was ist reizvoll in meiner verbrachten Zeit dort, ja?
Genau.
Da sind coolere Leute, da sind inspirierendere Menschen, da ist irgendwie... Naja, der Obstkorb ist es vielleicht nicht, aber ja, also irgendwas ist doch da in der Atmosphäre, in der Spielkultur, in was auch immer. Und da müssen wir reindenken, ja, wenn die Leute sich entfalten können. Du sprichst ja auch viel von Potenzial, dass die Leute dieses Potenzial nicht nur fühlen, sondern jetzt, und das ist eine Entscheidung, ist dann tatsächlich gegeben, wenn sie umgesetzt wird. Ne? Also Potenzial ist ja auch nur im Grunde gehoben, wenn es sich in eine Tat gießt, dann sind die Leute happy.
Genau, und da bist du ja genau bei meinem Thema Werte, Unternehmenskultur, Hidden Candidates, ja, wo man sagt, Mensch, die Menschen suchen mittlerweile nach Kulturen, wo sie arbeiten möchten. Und das ist nicht nur Gen Z gedacht, sondern auch ab 50, wo wir sagen, jetzt stelle ich mir einfach mal die Sinnfrage, Purpose im Unternehmen, damit ich mein langjähriges Wissen auch irgendwo hereinbringen kann, mich einbringen kann und dann entsprechend mich auch wohlfühle. Ja? Und ich denke mal, da ist bei vielen Unternehmen noch das Umdenken erforderlich.
Ja, ja. Und weil du ja jetzt gerade sagst, auch dieses Umdenken ist erforderlich. Und ich war gerade gestern wieder im DM-Markt, ja. Und da denkt man ja dann auch DM, Götz Werner auf der anderen Seite, ja, das ist so ein Shopfloor-Gedanke. Was wollen die Leute denn da jetzt schon Entscheidungen treffen? Aber Pustekuchen. Weißt du, diejenigen, die da Regale einräumen oder so, die haben sich miteinander beraten, präsentieren wir das Produkt lieber hier oder da. Na, da ist keiner mehr, der ihnen Vorschriften macht. Das entscheiden die Leute selber. Ja, und wie sie ihren Groundfloor da gestalten, wie die Produkte platziert werden, welches vielleicht auch aus dem Sortiment kommt und so weiter. Ich kann viel Entscheidungen denen überlassen, die auch am nächsten dran sind. Das wäre schon mal wirklich wichtig, weil der Kunde und dessen Bedürfnisse Und diejenigen, die sich um Kunden kümmern, die sind so nah miteinander verzahnt. Was will da der Regionalleiter, der nur einmal alle 3 Monate kommt, denen erzählen, welches Produkt jetzt in welches Regal kommt? Ja, das fand ich zum Beispiel wieder ganz augenfällig. Ja, wenn du die Leute ihre Entscheidung treffen lässt, dann sind die happy. Das ist dann auf einmal wieder ihr Shop. Ja, ganz einfaches Beispiel, aber so wirkungsvoll. Da sind wir dann bei Selbstwirksamkeit. Da musst du nicht erst in eine Meditationsklasse gehen, um Selbstwirksamkeit zu lernen. Das kannst du, indem du auf der Arbeit deine Entscheidungen umsetzt.
Ja. Zuhören, höre deinen Mitarbeitern zu, also an alle Führungskräfte.
Ja.
Ja. Und lass sie entscheiden. Ja? Ja. Und dann sind die auch glücklich, weil dann haben sie nämlich auch ihre Verantwortung, dann haben die Verantwortung auch wieder, ja, für ihre Entscheidungen ganz klar gegeben. Und das ist sicherlich von Ort zu Ort auch unterschiedlich. Johanna, erzähl doch mal, was ist das Besondere denn an deinem Buch, an deinem neuen Buch?
Ich war mit diesem Buch, ehrlich gesagt, nachdem ich ja schon ein paar geschrieben habe, sehr überfordert, weil der Gabal Verlag ist auf mich zugekommen und hat gesagt, wir machen ein Buch, Frau Dahm, aber wir machen kein normales Buch, sondern ein hybrides Buch. Ja, also du wirst in dem Buch immer wieder QR-Codes finden, Schnittstellen finden, kannst das mit deinem Handy einscannen und dann kommen Podcasts, Videos, Interviews, die ich mit Leuten geführt habe, Keynotes, die sonst nirgends veröffentlicht sind. Also dieses Buch ist quasi ein, wie sagt man, Jack in the Box, nein, ein wie sagt man, also wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ja, und hat für jeden was dabei, der sagt, ich möchte da jetzt in den einen oder anderen Pfad noch tiefer reingehen, da hätte ich jetzt eine Expertenstimme zu. Ich habe das alles zusammengetragen und ich bin auch überall dabei, aber es sind wirklich Experten von Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Unternehmen, Finanzwirtschaft, agilem Management, Leuten, die sich mit künstlicher Intelligenz gut auskennen, auf dem Stand, wie wir halt jetzt sind, aber die schon ein bisschen nach vorne gucken. Achim Plückebaum, der für einen großen Pharmakonzern die künstliche Intelligenz gebaut hat. Weißt du, also da bin ich schon glücklich, dass die Kompetenzen hier so komplementär sind. Also immer, wo mein Wissen brach liegt, konnte ich jemand dazu nehmen, ohne dass ich den paraphrasieren musste. Ich konnte einfach sagen, du sprich hier mal in die Kamera und wir haben das direkt reingespielt. Ja. Toll. Ich fand das eine sehr schöne Art, ein Buch zu machen. Und ich habe jetzt schon die ersten Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist wirklich, wirklich spannend. Ja.
Ja. Und das ist natürlich interessant, gerade diesen ganzen Fächer von Informationen dann auch von anderen Personen nochmal mitzutragen. Auch eine super Entscheidung und auch vom Verlag eine gute Entscheidung, glaube ich, das auf Multimedia dann weiter zu übertragen. Ja? Genau. Also, dass wir wirklich mehrere Medien im Endeffekt in einem Buch dann hereingesetzt haben. Das ist natürlich was Innovatives, ja. Und was natürlich auch für so ein bisschen Abwechslung sorgt. Und auch jedem, den einen oder anderen dann auch mehr oder weniger anspricht. Natürlich, hoffentlich mehr.
Ne? Ja, auf alle Fälle. Und weißt du, es sind dann mal kurze Sequenzen, einfach mal so 3 Minuten nochmal Inhalt. Manchmal ist es eine Dreiviertelstunde Interview, wobei ich sage, in den Interviews, wir hatten vorher keine Absprache. Also wir haben wirklich, ich habe den Leuten nur die Frage gestellt und habe sie dann wirklich begleitet durch die Interviews, aber ich habe sie reden lassen, damit sie wirklich aus ihrer Expertise heraus sprechen. Ich war so geflasht und was mich besonders gefreut hat, André Jünger, den du ja auch kennst vom Gabal Verlag, er hat sich alles selbst angeguckt, hat hinterher kommentiert, ich habe wirklich viel gelernt und das ehrt mich natürlich sehr, ja.
Toll. Also wirklich ein Buch zum Lesen, zum Hören, zum Anschauen, ja. Ich danke für diesen Podcast und diesen vielen Entscheidungsimpulsen, liebe Johanna.
Ich danke dir sehr für das Gespräch, wie immer so bereichernd mit dir.
Herzlichen Dank, bis dann.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.